Ja, ich lese zum heutigen Sonntag aus Lukas 9. Die Verse 57 bis 62 sind überschrieben vom Ernst der Nachfolge Jesu. Es geschah aber, als sie unterwegs waren, sagte einer zu ihm: Herr, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sagte zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er: Folge mir. Der sagte aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Geh du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Ein anderer sagte: Herr, ich will dir nachfolgen, aber ich erlaube mir zuvor, dass ich Abschied von denen nehme, die in meinem Hause sind. Jesus aber sagte zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Amen. Amen. Soweit der Text.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Zum einen habe ich hinten so ein paar Broschüren über, also die Nachrichten, wer Interesse hat, mehr über die Arbeit zu erfahren, schaut einfach mal rein. Und das Buch von dem Gründungsehepaar Straube, da gibt es auch noch, da haben wir alle Exemplare aufgekauft. Also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr auch hinten eins mitnehmen. Ich habe es wahrscheinlich schon immer wieder mal erzählt oder erwähnt, dass ich so im Alter von 25 Jahren eine große Reise durch Asien getätigt habe. Ich war eigentlich so auf der Suche nach Sinn, nach Wahrheit. Und da während dieser Zeit wurde ich zum Bibelleser. Also in Nepal, in Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal, habe ich mir tatsächlich eine Bibel gekauft, eine Lutherbibel. Die habe ich heute noch. Und der Gedanke, das zu tun, war, nachdem ich vorher Jesus unser Schicksal gelesen hatte und so begeistert war, dass ich dachte, jetzt muss ich auch mal gucken, was in der Bibel steht. Als Katholik kannte ich die Bibel nicht. Und so habe ich dann während der Reise angefangen, täglich in der Bibel zu lesen und täglich zu beten. Eigentlich jede Gelegenheit genutzt. Ich hatte ja viel Zeit, bin ja nur gereist, habe ja nicht gearbeitet. Da hat man ja zwischendurch Zeit im Zug oder im Bus oder wenn man irgendwo in der Hängematte liegt oder in der Palme, kann man Bibel lesen. Und ich war dann so begeistert, dass ich dachte, ich möchte Jesus nachfolgen. Und besonders begeistert war ich, nachdem ich eine ganze Nacht nicht schlafen konnte vor Freude, weil es war so ein übernatürliches Erlebnis, wie es vielleicht manchmal nur Charismatiker haben oder von sich behaupten zu haben. So hatte ich dann so ein übernatürliches Erlebnis, wo ich auf dem Hoteldach vor Freude nicht schlafen konnte, weil ich den Eindruck hatte, der Himmel ist offen und Gottes Liebe und Freude gießt sich einfach so über mich. Und das hat mich so begeistert, dass ich dachte, ich möchte Jesus nachfolgen. Morgen früh fange ich an. Jetzt hatte ich eine schlaflose Nacht und bin dann am nächsten Morgen, hatte ich mir vorgenommen, ein Fahrrad zu mieten. Und dann, also Indien, muss man sich vorstellen, ist sehr anstrengend, wenn man da als Tourist unterwegs ist. Jeder quatscht einen an und stellt immer wieder die gleichen Fragen. Die hatte ich jetzt schon 100 Mal beantwortet und dann irgendwie ist das nervig. Also es fahren zwar nicht so viele Autos wie hier, aber es wimmelt halt von Menschenmassen überall. Und alle wollen was von dir. Entweder betteln sie oder, naja, auf jeden Fall ist man irgendwie immer so ein bisschen gestresst, wenn man da unterwegs ist. Ich war ja Rucksacktourist und kein Neckermann-Tourist, sondern ich war immer unter den Einheimischen. Und dann habe ich mich so aufgeregt über diesen Fahrradhändler und gleichzeitig war ich so erschrocken, dass ich mich so aufregen kann, dass ich dachte, ich bin noch nicht so weit, Jesus nachzufolgen. Ich verschiebe das nochmal. Mal gucken, irgendwann. Es sollte noch über ein Jahr dauern, bis ich bereit war, Jesus nachzufolgen. Das heißt, ja, was ist denn jetzt? Eigentlich wollte ich das doch in der Nacht auch schon. Ich hatte so eine wunderbare Begegnung mit dem Herrn. Das erleben wir ganz oft bei unseren Gästen. Die haben irgendwann so eine tolle Erfahrung mit Gott gemacht und dann irgendwann geht es wieder bergab und dann wollen sie Jesus nicht mehr nachfolgen. Und ich habe bei so vielen Evangelisationen schon mitgewirkt, einige auch davon in Gelnhausen, auf der Müllerwiese, gell, weißt du auch, ne, da warst du noch Kind, als ich zur Bibelschule ging. Und da habe ich miterlebt, dass Menschen nach vorne gehen zum Kreuz und dann sieht man die nie wieder. Und darunter war sogar meine Cousine, mein Stiefbruder und ein Freund von mir, mit dem ich selber sogar zum Kreuz vorgelaufen bin, um ihn zu begleiten, weil er einfach unter Tränen dann sein Leben Jesus geben wollte, sich so bekehrt hat, ich sage jetzt mal scheinbar bekehrt hat. Aber diese drei genannten Personen, die folgen heute nicht Jesus nach. Komisch, oder? Obwohl sie das damals wollten. Ja, ist interessant mit der Nachfolge. Und deshalb dieser Text, den wir schon gelesen haben, ist ja überschrieben vom Ernst der Nachfolge. Die Nachfolge kostet etwas. Man kann nicht einfach so aus Jux und Dollerei, hab gerade Langeweile, folge mal Jesus nach. Weiß gerade nichts Besseres zu tun, hab gerade keinen Plan für mein Leben, könnte ich ja Jesus nachfolgen. Nee. Das ist eine Entscheidung mit gravierenden Folgen, wo man auch die Kosten überschlagen sollte, steht ja auch ein paar Kapitel später in Lukas 14, dass man sich das wirklich bewusst machen soll, was bedeutet das denn, wenn ich dann Jesus nachfolge? Bin ich bereit, die Kosten zu tragen? Und hier im Text sind ja auch drei Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. In einem Kommentar habe ich gelesen, möchte gern Nachfolger. Es geht nicht darum, möchte gern Nachfolger zu sein, sondern Jesus nachzufolgen. Und nicht das gern zu tun, das gern zu möchten. Ich würde es schon gern tun. Nein, ich mache es einfach. Und ich denke, drei Dinge sind da ganz wichtig, die man beachten muss und die man auch umsetzen muss, um Jesus wirklich nachzufolgen. Das erste, man muss die Sicherheit aufgeben. Das zweite, man muss die richtigen Prioritäten setzen. Und das dritte, man muss die Vergangenheit ruhen lassen. Zum ersten, Sicherheit aufgeben. Der erste, möchte gern Jünger, war sich ganz sicher, dass er überall Jesus hin nachfolgen will. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. In der Parallelstelle Matthäus 8 lesen wir, dass das wohl ein Schriftgelehrter war, ein Frommer, von dem sollte man das ja eigentlich auch erwarten, gell? Bedingungslos Jesus nachfolgen, überall hin. Das ist super, oder? Der wartet nicht mal, bis er gerufen wird, sondern der entscheidet sich schon selbst, ich folge Jesus nach. Wahrscheinlich war das bei mir damals in Indien, das war übrigens, hatte ich gar nicht erwähnt, das war in Pondicherry, dieses tolle Erlebnis in Südindien. Das ist eine portugiesische Kolonie, direkt am Meer, wo ich dieses tolle Erlebnis hatte. Aber aus eigener Kraft entschieden habe, Jesus nachzufolgen. Der hatte mich noch gar nicht gerufen. Ich war noch gar nicht so weit. Ich war noch nicht bereit. Und vielleicht ist das hier auch so. Der wartet nicht, bis er gerufen wird, sondern bot sich an, ohne zu überlegen. Der hat so großes Selbstvertrauen, übermäßigen Eifer und war sich gar nicht bewusst, was das vielleicht bedeuten könnte, wenn ich das wirklich tue. Und auf den ersten Blick scheint dann die Antwort Jesu gar keinen Bezug zu haben auf das Angebot des Mannes. Der sagt, Jesus sagt, die Füchse haben Gruben oder Höhlen, haben wir es in der anderen Übersetzung gehört. Die Vögel unter dem Himmel haben Neste, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Keine Wohnung, keine Ruhestatt. Füchse und Vögel haben mehr Annehmlichkeit und Sicherheit als ich, sagt Jesus. Wenn wir lesen, der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt, da könnte man ihn schon bedauern, oder? Ist schon arm dran, dieser Jesus. Also Gott hat nichts mehr, keine Bleibe. Aber sollten wir nicht lieber die Menschen bedauern oder uns bedauern, wenn wir so viel Sicherheit und Komfort haben, dass es uns vielleicht abhält, Jesus nachzufolgen? Ist das nicht bedauerlich, dass wir in einem Land leben, wo es uns eigentlich viel zu gut geht? Was wir alles loslassen müssten, um Jesus vielleicht nachzufolgen, wenn er uns jetzt ruft, dass wir nach Afrika gehen sollten. Da würden so einige uns vielleicht schon sagen, dafür bin ich zu alt. Das ist eine gute Ausrede. Die passt ja auch in dem Fall, oder? Die Jüngeren hätten vielleicht andere, ja, ich bin noch zu jung. Oder ich bin gerade auf dem Höhepunkt meiner Karriere oder keine Ahnung, die Sicherheit aufgeben. Oder Kontrolle, können wir auch sagen, aufgeben. Ihr glaubt gar nicht, wie häufig wir dieses Problem haben, auch in der Seelsorge. Menschen wollen gern irgendetwas in ihrem Leben kontrollieren. Selbst. Wenn ich Jesus nachfolge, bedeutet das, ich gebe die vollkommene Kontrolle ab. Ich finde es schwer. Also ich fand das schwer. Deshalb hat es ja so lange gedauert, bis ich Ja sagte, bis ich mich rufen ließ, bis ich einfach kapiert habe, ich will wirklich. Das war ja ein Prozess von 7 Jahren, weil ich war so kontrolliert und so stolz darauf, dass ich immer meinen Willen durchsetzen kann, dass immer alle nach meiner Pfeife tanzen, dass ich immer meine Ziele erreiche. Könnt ihr euch vorstellen, was Gott für Arbeit gehabt hat mit mir, der so nicht nur sich selbst kontrollieren konnte, sondern andere noch kontrolliert hat, damit die gefälligst tun, was ich will. Und jetzt soll dieser Uwe sich bekehren. Da hat Gott ganz schön Arbeit gehabt, Mensch, Meier. Also ich möchte nicht in seine Haut gesteckt haben und mit mir so viel Arbeit zu haben. Aber Gott hat Geduld. Gott hat Zeit. Aber Gott setzt sich am Ende doch durch, oder? Und zwingt uns letztendlich in die Knie. Das ist ja eine interessante. Gott zwingt ja alle in die Knie. Alle Menschen müssen Jesus als Herrn bekennen. Also nicht, dass wir schadenfroh dann jetzt schon sind, dass alle Ungläubigen, die bisher lachen und lästern und spotten, die werden alle Jesus anbeten. Müssen. Also wirklich müssen. Also da möchte ich nicht in deren Haut stecken. Da folge ich Lisa Jesus von ganzem Herzen begeistert nach. Haben wir ja gerade auch gesungen, oder? Ich will dir folgen. Der reiche Jüngling, das ist so ein tolles Beispiel, lesen wir ein bisschen später in Lukas 18. Der wollte ja auch Jesus nachfolgen. Aber was sagt Jesus ihm? Verkauf alles, was du hast. Das wollen wir ja gar nicht mehr hören heute, oder? Verkauf alle. Lass deine Sicherheit los. Verkauf alles, was du hast. Gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel. Und dann komm und folge mir nach. Dann komm und folge. Lass das erstmal alles los. Wir wollen oft Jesus nachfolgen, ohne loslassen. Und dann humpeln wir Jesus hinterher. Das ist so mühsam und so anstrengend, Jesus nachzufolgen mit so einem Ballast, den wir hinter uns herziehen. An Sorgen, an Nöten, an Vergangenheit, an Sicherheiten, die wir nicht... Wir können ja gar nicht Jesus vertrauen mit dem Ganzen, worauf wir auch unser Vertrauen noch zusätzlich setzen. Das hindert uns. Und der reiche Jüngling ging traurig davon. Das war seine Sicherheit, sein Reichtum. Da hing sein Herz dran. Und wir wissen ja, wir können nicht Gott dienen und dem Mammon. Vielleicht haben wir andere Sicherheiten oder andere Dinge, die wir unbedingt kontrollieren wollen. Es ist so schwer loszulassen. Aber wir sollten das tun, die Bereitschaft. Ich bin bereit, für Jesus alles loszulassen. Und auch in den Tod zu gehen. Das singen wir manchmal so schön und leicht, das Kreuz auf sich zu nehmen und was es auch alles kosten mag. Aber meinen wir das wirklich? Sicherheit aufgeben. Das zweite, richtige Prioritäten setzen. Da heißt es ja dann, ein anderer sprach zu ihm, er sprach zu einem anderen, Vers 59, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Das klingt ja auch ganz schön, aber man könnte da eigentlich fast alles einsetzen. Egal, was ich noch vorhabe und wenn es noch so wichtig ist, wenn Jesus ruft, lasse ich einfach alles stehen und liegen. Das muss meine Haltung sein. Sonst würden wir ja immer, na, in dem Fall müsste ich das müsste ich schon noch erledigen vorher. Also ich kann nicht einfach Jesus noch. Also wie doof ist das denn? Da muss man ja blöd sein oder einfach so Jesus hinterherlaufen. Ja, aber stell dir vor, wir erledigen erst irgendwas und dann ist er weg. Also jetzt für damalige Verhältnisse, aber übertragen für uns gilt das genauso. Wir setzen alles auf eine Karte. Wir setzen die richtigen Prioritäten. Jesus ist an erster Stelle, hoffentlich, in unserem Leben. Vor meiner Bekehrung hatte ich schon Pläne geschmiedet, wo meine nächste Reise nach diesem Asientrip hingehen sollte. Das sollte nach Mexiko gehen. Ja, wenn ich mich jetzt bekehre und Jesus nachfolge, ob der nach Mexiko marschiert? Übers Wasser oder wie auch immer? Ich wusste schon, die Mexiko-Reise fällt aus. Also war mir einfach klar, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass Jesus extra wegen mir jetzt nach Mexiko nur, damit ich es auch da gut habe oder endlich meine Ziele. Nee, ich wusste schon, das bedeutet, ich muss was loslassen. Ich muss meine Prioritäten vom Herrn setzen lassen. Und Jesus sagt ja dann, lasst die Toten ihre Toten begraben. Die geistlich Toten können doch die leiblich Toten begraben, oder? Die geistlich Lebendigen sollen gefälligst Jesus nachfolgen. Koste es, was es wolle. Richtige Prioritäten setzen. Ich trachte immer zuerst nach Gottes Reich. Das ist ja auch ein Motto im Help Center. Jetzt bin ich gerade so richtig herausgefordert, weil wir haben so das erste Mal, seit wir in dem Werk sind, seit 16 Jahren, so einen finanziellen Engpass. Und unser Motto war immer, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Gott sorgt schon für uns. Das war von Gründung an, von Richard Straube an, der das Buch da auch geschrieben hat. Das Motto, wir verlassen uns ganz darauf, dass Gott uns versorgt. Und jetzt wird es aber eng. Und dann könnte man ja neigen, okay, man könnte ja auch alles Mögliche versuchen, um irgendwie an Geld zu kommen. Nein, wir trachten weiterhin nach Gottes Reich. Der wird uns schon versorgen. Und das ist das Motto, dass wir eben keine Bettelbriefe schreiben. Also nichts dagegen, wenn andere Werke das tun. Aber wir haben gedacht, wir machen das nicht, dass wir um Geld bitten. Obwohl wir es brauchen. Das ist Gottes Sache, das ist Gottes Werk. Die Priorität ist immer auf das Reich Gottes. Und Richard Straube, ich habe es gerade nochmal nachgelesen, in dem Buch auch ist das erwähnt, der hat dann so schlicht gebetet, also Herr, wir haben so viel Arbeit mit den hilfesuchenden Menschen, die zu uns in die Einrichtung kommen, wir können uns nicht ums Geld kümmern, das musst du machen. Das ist ein Vertrauen, oder? Prioritäten setzen, wir kümmern uns um Menschen, die Not haben. Und Gott kümmert sich um den Rest, was wir benötigen, oder? Haben wir so ein Vertrauen? Können wir wirklich Gott mit einbeziehen, immer bei allem, bei der Berufswahl? Geht es mir darum, dass ich da jetzt eine gute Stellung habe, viel Geld verdiene oder Karriere mache? Oder geht es mir darum, dass ich dort in meinem Beruf auch zur Ehre Gottes, das Reich Gottes, groß machen kann und ein Segen sein kann für andere? Ist das nicht viel wichtiger? Oder bei der Partnerwahl, muss es dann die schönste und netteste und reichste Person sein? Oder ist es nicht viel wichtiger, dass ich jemanden habe, mit dem ich dem Herrn besser dienen kann? Oder? Ein Beispiel für Prioritätensetzung hat man mal selbst erlebt im Helpcenter von einer Mitarbeiterin, die Folgendes erzählt hat. Vielleicht kennt ihr das Beispiel auch schon. Ich bin ja so viel unterwegs, da weiß ich schon gar nicht mehr, wo ich was erzählt habe. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die hieß Andrea Israel. Kann man sich gut merken, oder? Tatsächlich der Nachname Israel. Die war eine Pfarrersfrau, hatte 9 Kinder und eben die Frau von einem Pfarrer. Und dadurch natürlich extrem viel Stress. Und eines Tages geriet sie in ein Burnout. Und es war so schlimm, dass sie keine Kraft mehr hatte, um den Alltag zu bewältigen, sodass sie dann in eine christliche Fachklinik gegangen ist, im Schwarzwald, die Ignis-Klinik in Egenhausen, vielleicht habt ihr die schon mal gehört. Und da hat sie nur eine Sache erkannt und ändern müssen in ihrem Leben. Und das ist total krass. Sie hatte falsche Prioritäten. Und zwar war nicht Gott an erster Stelle, sondern ihr Mann. Ist ja auch schön für den Mann, oder? Wenn man an erster Stelle. Und Gott war an zweiter Stelle. Ist doch gar nicht so weit voneinander entfernt. Aber als sie das erkannt hat und geändert hat, ging es so bergauf. Und die war ruckzuck aus ihrem Burnout wieder raus und wurde eine ganz starke, taffe Frau, die dann später, ein paar Jahre später, Mitarbeiterin im Helpcenter wurde. Und man hätte ihr nie gedacht, dass die mal so am Boden zerstört war. Priorität. Jesus muss auf den Thron. Jesus ist die Nummer 1. Jesus dir nach, weil du rufst. Es gibt nichts Wichtigeres, nichts Besseres. Ich lasse einfach alles los. Das ist immer meine Hauptpriorität. Und das kann man im Alltag ganz oft mit überlegen, bei jeder Entscheidung, also vielleicht nicht morgens, was man, ob man Butter oder Marmelade oder Käse aufs Brot schmiert, kann man auch mal selber entscheiden. Aber bei vielen kleinen Entscheidungen können wir doch auch Jesus mit einbeziehen. Machen wir so. Einfach beten, Herr, was meinst du dazu? Soll ich das oder jenes tun? Herr, du bist doch bei mir. Ich möchte immer, dass du die Hauptpriorität in meinem Leben bist, auch bei Entscheidungen. Da kann man nicht einfach irgendwas machen, irgendwas kaufen, ich hoffe, es ist ein neues Auto. Nee, das muss auch vom Herrn, mit dem Herrn abgesprochen sein, oder? Also müssen wir ja nicht, aber sollten wir Prioritäten setzen. Der Herr ist an erster Stelle und der bleibt hoffentlich, der kann ja ganz schnell verrutschen, weil wir wollen ja auch noch, wir sind ja auch noch da, wir sind ja auch noch wichtig, ich setze mich ja auch, bin ja immer noch der gleiche Typ von früher, der so willensstark sich durchsetzen könnte und immer wieder sagen, ach Herr, hast ja recht, ich wollte schon wieder was, was du vielleicht gar nicht willst. Ich vergib mir. Was ist dein Wille? Wie soll ich in dieser Sache reagieren? Wie soll ich in dieser Sache entscheiden? Was willst du, dass ich tun soll? Prioritäten setzen, ganz wichtig. Lass doch die Toten ihre Toten begraben. Natürlich könnte das gewesen sein, dass der schon gestorben ist, aber das könnte auch sein, das dauert noch und er meinte schon mal, ja, wenn der mal stirbt, dann muss ich den ja noch begraben, der ist ja schon alt, der könnte ja bald sterben. Wissen wir ja vom Text her nicht ganz genau, aber einfach egal, was ich für eine Ausrede habe, ich lasse sie fallen. Ich setze die Prioritäten, der Herr kommt zuerst. Und das Dritte, die Vergangenheit ruhen lassen. Ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ist natürlich auch wieder, klingt so banal, ja, ist doch wichtig, dass ich mich erst verabschiede, oder? Ist doch auch eine gute scheinbar nicht mal eine Ausrede, ist doch ein normales Höflichkeitsverhalten, dass man das tut. Aber Jesus deutet es dann, dieses Zurückschauen oder generell nach hinten, was man noch alles regeln oder ändern müsste, ist in dem Fall, wenn ich das anders will, nicht nötig. Und manchmal muss man auch Menschen loslassen und bereit sein, davon sich zu trennen, die mir vielleicht schaden, die mich vielleicht hindern, Jesus nachzufolgen. Da ist ja nicht ein kurzer Blick nach hinten gemeint, aber wir sollten da manchmal einfach stur sein in unserer Nachfolge. Vielleicht, wenn man dann auch als radikal beschimpft, muss man manchmal damit leben. Aber man kann auch sagen, ich will einfach gehorsam sein. Wenn Gott mich ruft, schaue ich nicht zurück. Und in dem Fall, wer das mal probiert hat, wir haben auch einen kleinen Acker, wir haben auch einen Pflug. Und wenn man jetzt nach hinten gucken würde, ob das wird nichts. Man muss einfach ein Ziel anvisieren, da laufe ich hin, da gehe ich drauf zu, damit die Linie gerade wird. Und das ist ein gutes Bild, was damals alle verstanden haben, alle Israeliten. Aber denkt, was wir immer noch verstehen können. Und das ist der Hammer, hat die Aussage, der ist nicht geschickt für das. Ja, aber Hauptsache, man flügt doch, oder? Hauptsache, man zieht. Nee, die muss schon gerade sein. Der Weg muss schon gerade sein. Ich muss schon bereit sein. Also zurückschauen hindert mich auch. Und wie viele Menschen, das erleben wir auch in der Seele so ganz oft, schauen zurück und jammern rum, weil im Leben so viel vielleicht nicht so war, wie sie es gern gehabt hätten. Und sie bedauern sich selber als Opfer und wie schade und wie schön. Und wenn das alles anders gewesen wäre, dann und wenn und wenn und wenn und wenn und wenn und wenn. Wenn ich mich bekehre, bin ich eine neue Kreatur. Das ist doch wurscht, egal was war. Jetzt bin ich doch neu, jetzt habe ich den Heiligen Geist. Wir unterschätzen den irgendwie, den Heiligen Geist, oder? Die Charismatiker nicht. Die wissen, was sie an dem haben. Wissen wir, dass der uns auferstehen lässt eines Tages, auch wenn wir, selbst wenn wir im Krematorium verbrannt sind, Gott macht aus diesen Staubkörnern wieder einen neuen Leib. Und der ist noch besser als der jetzige. Ohne Zahnspange, ohne Brille, ohne Plomben. Vollkommen. Aus Müll. Entschuldigung, du bist jetzt kein Müll, aber wenn du dann gestorben sein solltest, diese Auferstehungskraft, die haben wir jetzt schon. Die unterschätzen wir, oder? Die macht uns neu, aber die muss auch voll uns im Griff haben. Nicht, wir wollen manchmal gern den Heiligen Geist oder Jesus im Griff haben. Jesus soll gefälligst segnen, was wir wollen. Nein, er will uns beherrschen. Er will uns erfüllen. Er will uns verändern. Und das tut er, wenn wir es lassen. Also der zwingt uns nicht, das ist ja das Schöne. Wir dürfen auch uns bockig, trotzig dagegen stellen. Und wenn ich eins gelernt habe, ich dachte wirklich, Seelsorge wäre viel leichter. Das ist so mühsam. Menschen wollen sich nicht gern verändern. Die wollen trotzig, bockig, stur bleiben. Und dann wissen die genau, was sie tun sollten, was sie verändern sollten, was sie loslassen sollten, welche Prioritäten sie ändern sollten. Sie wollen es nicht tun. Und manche wollen nicht mal Jesus nachfolgen. Da behalte ich lieber meine Probleme. Da weiß ich wenig, was ich habe. Die habe ich nämlich im Griff. Da weiß ich, da kann ich mich irgendwie dann auch noch festhalten. Da habe ich meinen Halt in mir oder in den Therapeuten. Wir brauchen Jesus. Das singen wir, das trallen wir, das beten wir, aber wir leben das oft nicht so krass oder so radikal, wie es eigentlich Jesus hier im Text sagt. Das traue ich mich ja selber kaum so zu sagen. Das ist so radikal, oder? Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Boah. Na gut, dann Vorwärtsmarsch. Er gibt die Richtung vor. Und das wünsche ich mir, dass wir davon begeistert sind. Wir haben es ja gerade gesungen, zu einigen Stellen, Jesus, dir nach, weil du rufst. Dir folgen, weil du bist, der du bist. Wie ist denn Gott? Einzigartig, unvergleichlich. Du gibst Mut und Kraft. Von dir will ich alles erwarten. Du hast mir die Last abgenommen, du hast mir die Schuld abgenommen. Aber da heißt es dann auch, das kommt ja das Thema jetzt auch, das heißt dir nach, das heißt auch mit dir leiden, als Zeugen sind wir in die Welt gestellt. Doch wird von dir, dem Licht des Lebens, auch jede Dunkelheit erhellt. Wir vergessen manchmal, wir sind auch Lichter. Jesus ist das Licht der Welt und er hat zu uns das auch gesagt. Ihr seid Lichter in dieser Welt. Wir dürfen leuchten und wir leuchten hoffentlich, weil wir Jesus nachfolgen. Da kriegen wir von seinem Schein eben was ab und spiegeln das wieder, seine Herrlichkeit. Je näher wir bei ihm sind, desto mehr blenden wir Menschen auch mit seinem Schein. Nicht, weil wir so blendend aussehen, sondern weil sich sein Angesicht in uns widerspiegelt, weil er uns verändert. Aber wir müssen bereit sein, wirklich konsequent Jesus nachzufolgen. Was heißt das? Erstens Sicherheit aufgeben oder Kontrolle aufgeben. Auch mein Körper. Wir sagen manchmal, der gehört doch mir. Mein Bauch gehört mir. Nein, gehört er nicht. Der gehört Gott. Alles gehört Gott. Und wir sind manchmal so gesteuert, manche sind triebgesteuert oder wie auch immer. Wir gehören Gott. Er sollte die Kontrolle haben über meinen Körper, über alles. Das ist nicht egal, wie ich aussehe, wie ich rumlaufe, wie ich mich tätowiere oder ich gehöre Gott. Und ich setze die richtigen Prioritäten. Alles auf eine Karte. Ich habe doch nichts zu verlieren, oder? Jesus immer an erster Stelle. Und dem ordnet sich alles unter, was ich bin und habe. Alles ordnet sich ihm unter. Und ich lasse die Vergangenheit ruhen, lasse notfalls auch Menschen los, die mich abhalten, Jesus nachzufolgen. Hiob hatte auch so eine Frau, sag doch Gott ab und stirb. So, ja, das ist ein Tipp, oder? Da müssen wir manchmal eben auf Gott hören, nicht auf Menschen. Ich lese gerade Apostelgeschichte und bin so begeistert, wie die ersten Jünger dann einfach so sagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Als ihnen verboten wurde von den hohen Priestern und Sadduzäern und Pharisäern, ihr sollt gefälligst euren Mund halten und nicht weiter predigen, dann haben sie es trotzdem getan. Jetzt habe ich gerade heute Morgen das letzte, was ich gelesen habe, die wurden gegeißelt. Also die haben gelitten, die haben aber auch Wunder erlebt. Kurz zuvor sind sie aus dem verschlossenen Gefängnis rausgekommen. Also die Türen waren zu, die Wächter standen noch draußen. Es war noch mal anders als bei Petrus, wo die Türen aufgingen. Bei ihm, da waren die Türen zu, die Wächter standen draußen. Da ist niemand durchgekommen, aber die waren frei. Die Apostel waren wieder draußen, dann weiter gepredigt, obwohl sie ins Gefängnis gekommen. Also die haben Wunder erlebt, aber dann auch gelitten für Jesus. Beides gehört zu unserem Leben als Christ dazu. Aber wir lassen uns rufen, folgen Jesus nach. Egal, es ist schön, es kann auch schwer sein. Aber wir sind begeistert von Jesus, weil er einzigartig und unvergleichlich ist. Der Herr dieser Welt, der eines Tages wiederkommen wird, die Welt richten wird. Und wir werden mitrichten, das ist ja Wahnsinn, oder? Wir werden mitrichten über unsere Peiniger vielleicht, die uns vorher gepeinigt haben. Wir sitzen dann über die zu Gericht. Und wir gucken dann zu, wenn alle ihn anbeten und denken, oh, also Schadenfreude, jetzt habe ich manchmal so Schadenfreude, haben wir dann wahrscheinlich, na, die tun das, weil sie es müssen. Alle werden den Herrn anbeten. Aber für manche ist es dann zu spät. Die kommen dann in die Hölle. Aber wir folgen Jesus nach. Amen.